Oh, schön, dass ihr hier trotz Mittagspause so zahlreich erschienen seid. Ja, ich mag dezentrales Zeug. Danke für die Vorstellung übrigens. Ich betreibe Infrastruktur seit etlichen Jahren selbst und dezentral. Zeitweise ist es ein bisschen eingeschlafen. Also einen XMPP-Server betreibe ich derzeit nicht. Kommt hoffentlich wieder, mal schauen. Ich bin mit Matrix nicht so ganz warm geworden. Freifunknotes betreibe ich seit einiger Zeit, hauptsächlich in Magdeburg und Braunschweig mit. Ja, mir wird oft gesagt, so, jo, du kannst die Welt nicht verbessern. Und ich denke so, warum nee? war in der Jugendforscharbeit viele Jahre mit tätig. Das ist leider momentan auch eingeschlafen. Ich bin in so ein paar Vereinen, die sich um freien Internetzugang kümmern und Freiheit. Und naja, es ist bei mir alles irgendwie eine Bastelei. Also das hier, diese Wayland-Konfiguration eben nicht funktioniert hat, ist ein prima Beispiel dafür. Kurze Frage in der Runde. Wer hat überhaupt keine Ahnung von Tor? Okay, ich gehe jetzt aber nicht in Urschleim durch. Also ich weiß, ihr beide seid intelligent genug, das Ganze zu verstehen. Ist halt ein Overlay-Netzwerk für TCP, was den Zweck hat, einen anonym und zensurresistenten Internetzugang zu ermöglichen. Es wurde als verteiltes Netz konzipiert und hat im Gegensatz zu den Mixkaskaden, wo früher auch der Fitzmann, der auch zur TU Dresden gewechselt ist, leider inzwischen verstorben, zu den Mixkaskaden im Gegensatz eine dynamische Routenwahl, wobei das bei Tor eben drei Nodes sind. Die Daten werden da drin zwiebelartig verschlüsselt. Und die Annahme von dem Netzwerk ist, dass das eben gescheit funktioniert, wenn kein Akteur den Großteil vom Internet überwachen kann. Ja, die Größe des Netzwerkes habe ich mal grafisch gezeigt. Wir haben so grob 7500 Relays und um die 2000 Bridges. Die Statistik, die ich vor grob einem Monat abgerufen habe, zeigt hier die Top 10 Länder von den einzelnen Relay-Nutzern. Ist interessanterweise USA, Deutschland, also hauptsächlich erstmal größere Länder mit bei, Finnland und Indien kommen, denn bei den Bridges sieht es ganz anders aus, also Staaten, wo der Internetzugang nicht so frei aussieht, vorwiegend Russland und Iran, da sind eben NutzerInnen drauf angewiesen, Bridges zu nutzen. So, kommen wir schon mal zu den ersten Problemen. Es gibt im Tor Bad Nodes. Das betrifft hauptsächlich Exits, die dann den ganzen Verkehr noch mit manipulieren wollen. Aber es gibt, soweit ich weiß, auch Entry-Nodes und Middle-Nodes, die als schlecht deklariert werden können, weil sie Traffic-Analysen durchführen können und versuchen, die Anonymisierung im Netzwerk herbeizuführen. Interessant ist auch das Auslassen von MyFamily-Inhalten, wenn ich hier mehrere Relays betreibe und nicht alle in meiner Relay-Config angebe, kann es halt passieren, dass ich beim selben Betreiber mehrere Relays erwische und das eben nicht verhindert wird, weil es eben in der MyFamily nicht aufgelistet wird. Genau, die kann man auch melden, wenn man solche aufspürt. Die Kriterien habe ich auch in einem Link mit aufgeführt. Ich packe die Folien jetzt nach dem Vortrag dann auch noch direkt hoch online. So, manchmal kommt ja auch die Frage auf, gibt es zu wenige Nodes im Netzwerk. Schauen wir mal nach, wie es mit den Relays aussieht. Habe ich mal die Kapazitäten hier aufgezeigt. Also die Kapazitäten geben so vor, dass wir so, naja, langsam an die 1000 Gigabit pro Sekunde ranreichen und genutzt wird davon etwa ein Drittel. Wobei das nur gemittelte Werte sind, weil das Problem ist, wenn es aktive Störungen gibt, irgendwelche Attacken, dann sieht es vermutlich schon ein bisschen schwieriger aus. Und wenn wir uns dran zurückerinnern, das Tor, das Netz war als verteiltes Netzwerk ausgelegt. Das heißt, wir müssen schön viele Nodes damit reinpacken. Das ist halt ein Gegensatz zu den Mixkaskaden, wo wir eben wenige Nodes haben, auf die sich der Traffic konzentriert. Der Vorteil, wenn das verteilt ist, ist auch, dass die einzelnen Relays, die ich betreibe, eben nicht so krass ausgelastet sein müssen. Und wenn es verteilt ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Großteil des Netzwerkes kontrolliert werden kann, auch geringer. Gucken wir mal, wie es mit den mit unseren Hostern aussieht. Da empfiehlt halt auch die Tor-Community, dass man häufig genutzte Hoster inzwischen auslassen soll. So die Top 3 sind Hetzner, ich habe keine Ahnung warum, OVH und Netcup. Hetzner erlaubt inzwischen auch keine Exit-Nodes mehr. Bei Netcup ist es genau andersrum. Die haben mal Exit-Nodes verboten. Inzwischen werden sie erlaubt. Und wenn man so schaut auf diese drei Hoster, auf diese drei ISPs, fallen so grob, wenn man Guard und Middle nimmt, so 30-40% des ganzen Tor-Traffics ab. Ist leider ziemlich monolithisch. Mit den Staaten sieht es leider auch nicht anders aus. Wir in Deutschland sind hier zwar Spitzenreiter, was die Bereitstellung anbetrifft, aber den sackt es auch leider schnell nach unten ab. Und das sind jetzt alles Staaten, die irgendwie, naja, ich sag mal, gute Verbindungen zu den USA haben. Also könnte man die Summe auch in gewisser Hinsicht als monolithisch betrachten. Das sind eben auch Staaten, die in Polizeiarbeit zusammenarbeiten, mehr oder weniger. Hehe. Die Grafik ist lustig. Wir haben es fast mit einer Monokultur von Linux zu tun. Ist es nicht auch mal erfreulich, so eine Grafik zu sehen? Wenn ich irgendwie Quatsch erzähle, sagt es. Ja, wir haben mit Jens Kubici hier vorne auch eine Person, die wirklich sehr viel am Tor-Projekt mitgewirkt hat. Da möchte ich auch ein sehr großes Lob zu aussprechen und ich freue mich, dass du heute mit hier bist. Er hält heute Abend noch einen Vortrag, wo ich auch sehr gern mit zu einlade. So. Von den Linuxen können wir davon ausgehen, dass ein Großteil Debian-basiert ist, wie nicht anders erwartet. Und das Tor-Projekt empfiehlt auch, wenn ihr was aufsetzt, nehmt das Betriebssystem, wo ihr am meisten Ahnung von habt. Aber wir würden uns verdammt drüber freuen, wenn mal mehr Beasties damit reinkommen. Wir hatten vorhin mal geschaut, es gibt derzeit 27 Relays, die Windows-basiert sind. So, ich möchte auf ein paar soziokulturelle Probleme in Sachen Überwachung noch eingehen, um euch so ein bisschen motivieren, eben auch selbst Relays oder Bridges zu betreiben. So ein bisschen ist Überwachung und der Zusammenhang mit Verhaltensänderungen erforscht, vorwiegend in der Kriminalitätsprävention. Was man vorwiegend festgestellt hat, ist, dass Kriminalität sich auslagert aus überwachten Bereichen. Also das merkt man auch prima bei Kameraüberwachung. Die Kriminalität, zum Beispiel Drogenhandel, findet halt nicht da statt, wo Kameraüberwachung vorherrscht, sondern irgendwo im Park. Andersrum werden überwachte Bereiche auch als Kriminalitätsschwerpunkte wahrgenommen, weil die Wesen sich denken, oh, okay, hier wird überwacht, zum Beispiel eben auch im Internet. Aha, das Internet ist also auch ein Raum, wo kriminelle Dinge passieren. Da müssen wir uns denn aber auch echt mal überlegen, ja, was ist Sicherheit? Inwiefern können wir uns sicher fühlen und inwiefern müssen wir nicht einfach damit leben, dass es eben auch unsichere Bereiche gibt? Ja, auch so eine Sache ist mit dem letzten zusammen, es entsteht ein Generalverdacht. Oder auch mal anders betrachtet, wenn ich Tor nutze, bekomme ich auch öfters zu hören, oh, aha, du machst also kriminelle Sachen. Aha, interessant, gut. Interessante Schlussfolgerung. Und die Überwachung führt auch dazu, dass sich in unseren Köpfen die Grenze zwischen dem, was wir in unserem Handeln zwischen konform Handeln, also rechtskonform Handeln und Kriminalität, dass das auseinanderdriftet. Es gab eine interessante Studie, da gab es in der Taz auch einen schönen Artikel zu, wurde mal geschaut, was passiert, wenn wir in Teeküchen Bilder hinhängen, wo Augen drauf sind. Also Gemälde, ist ein Auge drauf. Gucken wir mal, was mit der Kaffeekasse passiert. Und man stellt fest, sobald Bilder, wo irgendwie Augen drauf sind, da drin hängen in diesen Räumen, ist mehr in der Kaffeekasse. Also es braucht nicht meine Kamera, es reicht aus, wenn da ein Gemälde hängt, wo Menschen denn denken, okay, hier findet Überwachung statt. Foucault, so ein französischer Philosoph, hat sich damit auch sehr beschäftigt. Der hat sich auch Machtstrukturen in Gefängnissen angesehen und hat dann auch festgestellt, wenn Überwachung alltäglich ist, eigentlich müsste der Pfeil in beide Richtungen gehen, wird Macht als was Ungreifbares aufgefasst. Und gerade in Sachen staatlicher Überwachung, ihr könnt ja mal überlegen, hier, wenn ich mich im Internet bewege oder in überwachten Bereichen draußen, ist die Macht, die da ausgeübt wird, eigentlich wirklich greifbar? Ich glaube nicht. Ja, so eine Visualisierung davon ist das Panoptikum, das war ein Gefängnis, was mal entworfen wurde, wo in der Mitte Wärter stehen und die Insassen ringsrum verteilt sind, ist so ein prima sozial-darwinistisches Prinzip, weil es braucht da drin nur 2-3 Personen, um einen riesigen Personenkreis zu überwachen. Genau, Überwachungsdruck führt eben auch dazu, dass ich ein regelkonformes Verhalten einnehme, wobei wir dann auch gleich zu dem Einfluss von Zensur kommen. Da gibt es nämlich die Sapir-Whorf-Hypothese, die untersucht hat, ob sich die Eigenschaften der Sprache auf das Verhalten auswirken. Also die Hypothese besagt, dass wenn in den natürlichen Sprachen, die wir verwenden, keine bestimmte Worte nicht vorkommen, zum Beispiel Worte, die eben Kriminalität beschreiben, zum Beispiel das Wort Waffe, wenn das nicht existiert, dann werden zum Beispiel auch keine Waffen gebaut und keine Waffen verwendet. Ob die Hypothese jetzt stimmt oder nicht, ist, glaube ich, noch so ein bisschen Gegenstand der Untersuchung. Großteils ist sie verworfen, weil Übersetzungen würden mit dieser Hypothese auch denkbar schwierig. Und da möchte ich auch mal als Frage so grob in eine Runde werfen, verhindert Zensur eigentlich unerwünschtes Verhalten? Bringt es überhaupt etwas, zum Beispiel im Internet zu zensieren und zu Überwachung und zu überwachen? Irgendwie, wenn man so ein bisschen stärker drüber nachdenkt, nö. Ja, und tritt nicht hier denn auch irgendwie eine Normierung ein, irgendwie regelkonformes Verhalten? zensiere ich mich denn vielleicht selbst, weil ich weiß, jo, ich werde hier überwacht oder meine Inhalte werden sowieso zensiert. Komme ich dann überhaupt auf die Idee, wenn die Inhalte, die zensiert werden, denn sowieso nicht mehr abrufbar sind, schreibe ich das dann überhaupt noch irgendwo hin? Ja, dass alles irgendwie blöd ist, habe ich mir gedacht, jo, du musst endlich mal einen Vortrag drüber machen und Wesen motivieren, Tor-Relays und Bridges selbst aufzusetzen. Wer betreibt hier irgendwie Tor-Nodes? Nur so wenige. Also ich hoffe, dass wenn das nächste Mal einen... Ja, du. Ich hoffe, wenn das nächste Mal eine Person so einen Vortrag hält, ich hoffe, dass denn mehr Hände hochgehen, am besten alle. Die Voraussetzungen für so ein Relay sind gar nicht mal so groß. Ich brauche einen erreichbaren TCP-Port aus dem ClearNet. Bei einer Bridge brauche ich, wenn ich OBFS verwende, komme ich noch zu, noch einen zweiten Port. Der Rechner braucht ein bisschen Rechenleistung. Also der muss viele Verbindungen aufbauen können, eben zu den ganzen anderen Relays. RAM brauche ich nicht wirklich viel. Ich empfehle, so ab einem Gigabyte RAM kann man durchaus anfangen. Disk Storage braucht man so gut wie keinen. Wenn die CPU AES kann, ist es schön, aber ein Muss ist es auch nicht. An Upload brauche ich ein bisschen Bandbreite. Die Tor-Community empfiehlt 16 Mbit dafür. Also ich brauche die an Upload und Download, weil der Traffic muss ja reinkriechen und wieder rauskommen. Und empfohlen werden, dass ich durchaus über 2 Terabyte im Monat an Traffic durch diesen Server durchleite. Wohlgemerkt Upload und Download getrennt voneinander sehen. Ich brauche eine korrekte Zeit. Nun gut, das lässt sich einfach realisieren. Ich brauche eine IPv4-Adresse. Also wenn da irgendwie ein großes NAT zwischen ist, wo ich kein Port-Forwarding machen kann, sieht es blöd aus. Aber... ja, gibt ja noch ein paar IPv4-Adressen, ne? IPv6 wird empfohlen, gibt auch einige Relays, die das Ganze machen. Und die Adressen müssen halbwegs stabil sein. Also im Tor-Projekt wird gesagt, dass die mindestens 3 Stunden lang unter der Adresse erreichbar sein müssen. Das Beste wäre es natürlich, wenn es eine stabile IPv4-Adresse ist. Aber ich kenne auch Wesen, die auch Relays zu Hause an einem DSL-Anschluss betreiben, wo teilweise jede Nacht dann die IPv4-Adresse wechselt und es klappt auch. Ich kann das auch in den Hypervisor laufen lassen, also Quimo ist da überhaupt kein Problem. Wenn ich einen Relay nicht zu Hause betreiben will, sondern irgendwo draußen bei einem Hoster, gibt es vom Tor-Projekt auch eine schöne Tabelle. Ich will da jetzt keine explizite Empfehlung geben, welche Provider da empfehlenswert sind. Ich empfehle aber zusätzlich noch die AGBs zu lesen, weil was in den Tabellen steht, muss nicht unbedingt tagesaktuell sein. Und Bridges lassen sich sowieso zu Hause problemlos betreiben. Das tue ich auch. Ja, meine Erfahrungen sind, bei Netcup bin ich seit etlichen Jahren Kunde gewesen. Ich weiß nicht, ob das andere Personen auch schon bemerkt haben, aber mit BSD hatte ich da enorm Probleme. Also einen OpenBSD konnte ich nicht mal installieren und beim FreeBSD habe ich gemerkt, irgendwie klappt das mit dem Traffic-Durchleiten nicht gut. Da habe ich bei anderen Hosts dann bessere Erfahrungen gemacht. Linux ist überhaupt kein Problem bei Netcup. Weiß ich nicht, ob die irgendwie in ihrem Hypervisor komische Einstellungen haben. Ich habe aber auch noch nicht nachgefragt, woran es liegen kann. Bei Active Servers habe ich mir mal eine virtuelle Kiste geklickt, habe dann festgestellt, warum kommt denn da durch mein Relay so wenig Traffic durch und habe dann durch Zufall gelesen, wird gedrosselt. war irgendwie, als ich das angefangen habe, da mir eine Kiste zu klicken, noch nicht der Fall. Nun gut. In anderen Ländern sieht es mittlerweile auch recht günstig aus. Ich habe neulich in Usbekistan mir eine Kiste gemietet, nämlich bei G-Core. Da ist das Problem, dass ich eigene Images nur auf den teureren Kisten draufpacken kann. Eigentlich wollte ich mir da auch einen OpenBSD draufpacken, habe dann festgestellt, wird bei der günstigen Kiste, die ich mir geholt habe, leider nicht unterstützt. Und die haben eine komische Firewall, die sich im Webinterface einstellen lässt. Da habe ich mich auch erst gewundert, okay, warum ist jetzt der Port nach außen nicht erreichbar? Und habe den irgendwann im Webinterface gefunden, okay, ihr habt da noch eine Firewall drin. Ja, schön, dass es nicht dokumentiert ist. Genau, dann gibt es noch zwei Hoster, die ich mir besonders ansehen will. Ja, kann ich vielleicht in Zukunft mal drüber berichten. Installation unter Linux ist echt denkbar einfach. Also manche Distributionen, also RHEL und Debian-basiertes, haben eigene Repos, weil da ansonsten die Distribution von der aktuellen Tor-Version doch ein bisschen längere Zeit in Anspruch nimmt. Und da lassen sich eigene Repositories einbinden, um eben recht schnell bei Versionswechsel auf die aktuelle Version zu kommen. Unter OpenBSD ist es ähnlich. Es wird halt auch explizit empfohlen, das ist aber bei Linux genauso, dass ich mich um automatisierte Updates kümmere. Empfehle ich persönlich inzwischen sowieso. Es erspart eine Menge Arbeit und irgendwie kann ich seitdem auch ruhiger schlafen, wo ich das mal durchgesetzt habe. Aber muss jede Person für sich selbst überlegen. Ich kann es nur empfehlen. Genau, installiere ich mir. Unter OpenBSD habe ich kein eigenes Repository, da klappt das recht fix. Muss dann aber noch in der Konfiguration sagen, dass ich die Anzahl der offenen Dateien erhöhen will. Also da ist das Limit unter OpenBSD Default recht niedrig gesetzt. Genau, dann starte ich mir das Ganze. Weiß ich nicht, ob wir hier OpenBSDler mit drinne sitzen haben, aber so, ja?
Ja, voll, bin ich.
Okay, weißt du, wie es mit Pledge aussieht?
Nein, tatsächlich nicht.
Okay, ich habe darüber auch keine Info gefunden. Also mein Kenntnisstand ist, dass Pledge nicht integriert ist derzeit in Tor. Schade, aber vielleicht gibt es ja hier Wesen, die Bock drauf haben. Ich habe das Ganze unter verschiedensten Linux-Distributionen mal durchgespielt, auch OpenWrt, hatte eigentlich keine Probleme damit, ist wirklich denkbar einfach. Ich hoffe, ich kann jetzt nachher auch noch eine Demo zeigen. So, und unter FreeBSD und OpenBSD sieht es genauso aus, also keine großartigen Probleme, außer dass ich mich eben bei Active Servers drum gewundert habe, warum geht da so wenig Traffic durch, bis ich ihn gelesen habe, das liegt nicht an der FreeBSD-Installation, sondern am ISP. Ich habe es auch mal auf dem Raspberry ausprobiert. Es ist echt zu lahm inzwischen. Also von einer Person habe ich heute gehört, die es auf einem Viererpi laufen hat und da klappt es wohl recht gut. Übrigens auch mit einem Relay, also nicht nur mit einer Bridge. Wartungsaufwand habe ich eigentlich keinen. Aber ich betreibe auch keinen Exit. So, und die Anleitungen auf der Seite vom Tor-Projekt erklären eigentlich alles sehr genau und gemütlich. Also das ist verdammt gut dokumentiert und es ist echt nicht schwierig, da einen eigenen Node aufzusetzen. Sogar ich bekam es hin. Genau, die Tor-RC ist auch gut dokumentiert. Wenn man mal reinschaut, kann ich ja gleich mal machen. Es gibt ansonsten auch eine Manpage dazu. Gucken wir mal allgemein, was es für Parameter gibt. Es gibt ein Data Directory, da steht halt Da werden halt die Keys drin abgelegt und so ein paar Informationen sind da drin. Wenn ich eine Bridge anlege, dann steht da eben auch die Information von einer Bridge drin, die ich dann eben zum Beispiel in Tor-Browser oder in Tails oder Unix reinklöppeln kann. Ich kann sagen, wie ich Logs anlegen will, ob die nun im Syslog drin liegen sollen oder in einer Datei. Ich habe es gerne in einer Datei liegen. Eine Kontaktinfo, optional mit einem PGP-Schlüssel, wo ich dann auch den Schlüssel irgendwo hingetan habe, öffentlich abrufbar und dann halt den Fingerprint da reinschmeiße. Es gibt aber auch inzwischen eine alternative Spezifizierung, wo ich eben noch zusätzliche Dinge eintragen kann, zum Beispiel wie viel Geld gebe ich für die Kiste aus und wie sieht meine Implementierung aus, habe ich AES in der CPU mit drin und all sowas. Kann man sich da abrufen, habe ich mich aber noch nicht genauer mit beschäftigt. Weiß ich auch gar nicht, ob das großartig verwendet wird. Genau, dann muss mein Node noch ein Nickname haben. Bindestriche und sowas oder Punkte sind nicht mit erlaubt. Genau, netzwerkmäßig sieht es auch einfach aus, wobei Socks kann uns erstmal egal sein, wenn wir einen Node betreiben wollen. Wir müssen einen OR-Port setzen. Das ist der Port, der eben öffentlich erreichbar sein muss. Ich kann eine Adresse angeben, kann hilfreich sein. Ansonsten schaut Tor selbst nach, unter welcher Adresse das Ganze erreichbar ist. Hinter NAT kann es vielleicht schwierig werden. Ich kann, wenn ich will, sagen, dass ich den Traffic, der da in einem bestimmten Zeitfenster durchgehen soll, beschränken tue, habe ich bei meinen nicht gemacht. Und ich kann auf Wunsch auch noch Wunschbandbreiten setzen, wenn ich da irgendwie noch andere Dienste drauflaufen habe oder meine Leitung recht schmal ist, dann kann ich eben sagen, jo, ich drossel so ein bisschen den Traffic, der da drüber geht. Genau, wenn ich mehrere Relays betreibe, bei Bridges ist das mal ausgenommen, kann ich, sollte ich auch angeben, dass die eben alle zu mir gehören. Also ich sage dann eben, wenn ich eben drei Relays betreibe, nehme ich mir die Fingerprints von den drei Relays und trage die eben alle entsprechend in die Tor-AC ein bei dem jeweiligen Relay. Genau, dann sage ich noch, dass ich kein Exit sein will. Das kann ich explizit machen, indem ich sage Exit Policy Reject. Und wenn ich Bandbreite habe, das habe ich derzeit noch nicht gemacht. Ich sollte das auch mal tun, die Metadaten zum Netzwerk teilen, also die Directory-Information. So, das Problem an Relays ist, dass die Liste davon öffentlich ist, systembedingt. Ist ein bisschen blöd, weil die lassen sich einfach wegsperren. Nun ist die Idee, baue ich irgendwas Zensurresistentes und das sind die Bridges. Da teile ich quasi in meinem Client die Verbindung mit anderen. Der Pfad, der sich denn ergibt, steht da ja dran. Ich gehe dann von dem Bridge gleich zu einem Middle Relay und die Erreichbarkeit von der Bridge wird versteckt. Also da findet man jetzt keine öffentliche Liste, da muss man sich ein bisschen bemühen, an eine Bridge ranzukommen. Ist aber auch recht einfach. Es gibt dann noch Erweiterungen, um zusätzlich den Traffic, der darüber geht, zu verwirren. Lässt sich implementieren. Die Voraussetzung für eine Bridge ist, dass ich mindestens einen Megabit pro Sekunde durchlasse und es wäre schön, wenn ich eine Bridge aufsetze, dass ich die auch nochmal händisch dem Projekt mitteile und die Bridge dann wirklich an Leute herausgegeben wird, die krass von Zensur betroffen sind, wo ich eben auch nicht sagen kann, hier, ich möchte eine Bridge mir über Mail holen oder im Tor-Browser mir eine Bridge holen, weil das dann auch schon weggeblockt wird. So, genau. Das würde ich jetzt mal zeigen, wie ich eine Wurzhunta Freebies die aufsetze. Jetzt muss ich nur mal gucken. Das Problem ist, ich wollte eigentlich mein großes Notebook mit dem Wayland verwenden. Da hatte ich jetzt auch 1920x1080 als Auflösung, wie es empfohlen wurde. Das kann das kleine X220 hier nicht. Ich würde folglich mal... ich weiß nicht, drehe ich mich jetzt rum von euch weg? Ist das in Ordnung? Gut, dann machen wir das so. Blub. Machen wir es mal größer, damit ich es auch lesen kann. Ich habe eine Kiste mit einem FreeBSD vorbereitet. Die ist hier, die ist hinter einem NAT. Nee, nicht 192, 10, 71, 76, 122 war das, glaube. Ja, sieht gut aus. So, genau, dann bin ich auf der Kiste drauf. Ich habe schon einen PKG vorinstalliert. Das muss ich nicht noch fetchen. So, dann sage ich PKG Install Tor. Okay, so, ganz sicheres Passwort, PKG Install Tor. Ja, will ich. So, dann steht da noch ein bisschen bla drin. Ignorieren wir das Ganze jetzt mal. Achso, hier Random ID habe ich schon gesetzt bei der Installation. Da werde ich nachgefragt beim Installer. Und die Config liegt unter User Local etc. unter FreeBSD. Unter OpenBSD ist genau in etc gleich mit drin und unter Linux auch. Tor RC. ich überlege gerade, wie war es unter Vim? Da kann ich doch hier sagen, no color, ne? Tut es? Nö. Set no color. Was?
Einfach set background gleich
set.
Ohne set. Syntax off.
Ah, Syntax off, ja, das wäre auch was Feines. Schön, prima. So. Okay. Ja, ich habe schöne Monitore, sonst da kann ich es prima lesen. So, Socks ignorieren wir mal. Blub, blub, blub. OneSDemon ignorieren wir auch. So, Hidden-Services interessieren uns auch erstmal nicht. So, den sagen wir Allport. Da habe ich schon einen entsprechenden vorbereitet. Hallo. Blub. Und zwar ist... Hallo, ich will ab da einen Replace machen. Den... habe ich schon mal aufgemacht in der Firewall. So. Address und so ist uns jetzt auch erstmal egal. Nehmen wir Nickname. Was nehmen wir ein feines? CLT 2025. Bandbreite, bla, interessiert uns erstmal nicht. Ihr seht schon, es ist prima auch beschrieben in der Konfigurationsdatei selbst, was eigentlich eingestellt werden muss. Also es ist denkbar einfach. So, Diaport interessiert uns auch nicht. So, und wir wollen eine Bridge haben. Das sollte hier unten dann irgendwo noch stehen. Genau, da sind wir schon drüber. Die OBFS-Konfiguration spare ich mir jetzt mal, aber ich kann, ja, wollte also sehen, Ja, gut. Oh, Chrissy, du kennst das doch. Gut, öffnen wir uns einen Tor-Browser. Nee, ich will... wo habe ich den liegenden aktuell? Ich glaube, hier einen Tor-Browser. Was haben wir da drinne, Browser? Ich glaube, es da Tor-Browser war das. Mal gucken, ob sich der Kram... Okay, aber das sollte recht fix sein. Wir sind ja im DFN. Connect. Community Tor. Okay, wird mir nicht vorgeschlagen. Torproject.org. So, hier ist eigentlich alles wirklich schön erklärt. Ich will eine Relay Operation machen. Wir sagen, dass ich... wo haben wir es? Setup, ich will eine Bridge betreiben. Sag, ich will das Ganze unter Freebies die machen. So, okay, dann sagt er hier, okay, wenn ich einen OBFS-4-Proxy haben will für die Verschleierung, muss ich das auch noch installieren. Soll ich das jetzt wirklich durchgehen? Es ist eigentlich wirklich denkbar, einfach geht die Anleitung durch. Wie viel Zeit haben wir noch?
Stunde?
37? Ja, gut. Ja, ich wiederhole mich jetzt. Bridges lassen sich prima zu Hause betreiben. Das Einzige, was ich empfehle, ist dafür, was Isoliertes zu nehmen. Also sich halt nochmal einen Raspberry zu besorgen oder vielleicht irgendwie einen Syn-Client, der noch rumliegt, in irgendeiner Ecke zu nehmen. Oder wenn man Proxmox laufen hat, dafür eben eine VM aufzusetzen. Proxmox und BSD funktionieren eigentlich auch tadellos. Ich weiß nicht, wie es mit NetBSD ist, aber ich denke mal, das sollte auch überhaupt keine Probleme bereiten. Eigentlich war mein Plan, ein Script anzubieten, was den ganzen Kram interaktiv mit einem durchspielt, wo ich eben sage, hier, wo ich eben abfrage, hier, welchen Port willst du haben, vielleicht schon mal vorher gucken, welche Ports sind noch frei. Wenn zum Beispiel 443 frei ist, nimmst du halt das. Ich kam nicht dazu. Aber ich verspreche euch, ich liefere das Ganze noch nach, schmeiße ich denn mit auf meine Seite. Ich muss es halt als Shell-Script machen, weil unter FreeBSD und OpenBSD habe ich halt vorinstalliert, zum Beispiel keine Bash, unter manchen Linux-Distributionen ja auch. Deswegen muss ich es halt mit einer einfachen Shell machen. Du lachst so?
Wegen der Shell.
Ja, okay. Ja, ich könnte halt natürlich schauen, hier habe ich eine C-Shell oder eine Corn-Shell und das mir dann einfacher machen, aber nun gut. So, Monitoring geht auch sehr einfach. Ab und zu empfiehlt es sich mal Logs zu lesen, aber ja, im Grunde steht da drin, läuft oder läuft nie. Ja, bei den Metriken kann ich auch prima durchschauen, kann ich ja zum Beispiel mal einen, können wir uns ja mal einen Relay anschauen von mir, Matrix, .org. So, hier habe ich auch die ganzen schönen Grafiken her. So, suchen wir mal noch Senf. Und dann stehen da ein paar Kisten drin, unter anderem auch eine Bridge von mir. Nehmen wir mal die Kiste in Usbekistan. Da interessiert mich auch, wie viel da eigentlich durchgeht. Naja, das ist nicht viel. Und die Kiste hat leider auch keinen IPv6, aber da werden mir dann unten auch ein bisschen Grafiken zu angezeigt. Das ist noch eine relativ junge Kiste, da muss ich mich vielleicht auch noch mal ransetzen und gucken, ob da in der Firewall nicht komische Einstellungen gesetzt sind. Hier habe ich eine Kiste, die bei NetCup läuft seit wirklich einiger Zeit. Da geht auch deutlich mehr Traffic durch, ist auch schon lange ein Guard und da gibt es dann auch schöne Bildchen zu. Und das, was ich in der MyFamily eintrage, das wird dann dort entsprechend auch angezeigt. Schauen wir uns das Ganze noch für eine Bridge an, die öffentlich erreichbar ist. Da sehe ich eben keine Adresse, wo das Ganze erreichbar ist. Kann eben sehen, okay, da geht fast kein Traffic durch. Habe aber halt auch noch einen Fingerprint dazu, wo ich dann auch Fingerprints vergleichen kann mit dem Betreiber. Ja, das zu den Monitoring von, was ich da auf den Metrics habe. Es gibt auch einen Daemon, der einem Meldungen abgibt, wenn so ein Node offline geht oder wenn es sonstige Anomalien gibt. Und es gibt auch lokal irgendwie NSTAT, was man nutzen kann, um dann auf dem Node selbst das Ganze zu monitoren. Ja, so ein bisschen schützen sollte ich den Node natürlich auch, weil das ist ja nicht unbedingt nur mein Traffic, der da drüber geht, sondern ich stelle ja meinen Node dafür bereit, dass auch andere Wesen einen anonymen und zensurresistenten Internetzugang zu bekommen. Also ich wusel da nicht nur mit meinen eigenen Daten rum, sondern auch mit den Daten von anderen. Deswegen sollte ich halt ein bisschen drauf gucken, dass die Kiste geschützt ist. Eben indem ich zum Beispiel Passwort-Authentifizierung ausmache in SSH und eben die üblichen Empfehlungen. Wäre halt noch schön, wenn ich mir Backups anlege von dem Data Directory, was ich habe. Und wenn die Kiste bei mir steht, auch physisch schützen, dass da eben nicht wildfremde Leute irgendwie rangehen und damit irgendwie Bad USB-Devices rangehen. Wenn das Ganze externe irgendwo steht, ist es natürlich schwieriger, das Ganze zu machen. So, was gab es für rechtliche Konsequenzen? Das mache ich noch fix durch. Im Prinzip keine. Auch mit den Wesen, mit denen ich gesprochen habe, das waren einige, also wohlgemerkt Wesen, die keinen Exit betreiben. Kubi kann da leider noch was ganz anderes erzählen. Keine rechtlichen Probleme. Auch wenn ich leichte Fehlkonfigurationen hatte, habe ich keine juristischen Dinge bemerkt. Ab und an trudeln bei den Relays Abuse-Meldungen ein. Da wissen die ISPs bei mir inzwischen Bescheid. Den habe ich eine kurze Mail geschickt. Hier, das ist ein Relay und die so, okay. Also ich habe wirklich eine Mail bekommen, da stand nur drin, okay. meine Partnerin betreibt auch einen Relay, da war witzigerweise auf dem Mail-Server, da war sie dann auch mal in der Blacklist drin, hatte sie den Blacklist-Betreiber angeschrieben, der meinte auch so, jo, nehme ich dich halt wieder runter. Ja, ein großes Lob an die wenigen, die sich gemeldet haben, dass sie Node selbst betreiben. Weil wir halten unser Gesicht, unseren Arsch hin, damit andere anonym sein können. Das ist ein verdammt großes Lob, was wir den Wesen aussprechen sollten. Allgemein, auch wenn ihr keine Nodes betreibt, schützt euch. Betreibt digitale Selbstverteidigung. Okay, das muss ich hier in dem Publikum, glaube ich, nicht weiter erklären. Härtet wirklich eure Systeme, sorgt dafür, dass ihr dezentrale Kommunikationsplattformen nutzt und wählt keine Parteien, die sich irgendwie um Überwachung oder Zensurmaßnahmen scheren. Und helft in eurem Bekanntenkreis dafür, dass Wesen, dass auch mehr Wesen Tor nutzen und auch mehr Wesensysteme härten, sich digital selbst verteidigen. Ich bin kein Freund von Smartphones. Irgendwie sind das für mich komische Wanzen, die darauf ausgelegt sind, Leute zu manipulieren, dass die so Gamification-mäßig da immer mehr an den Kisten dran kleben und ihr ganzes Leben darüber steuern. Ich finde das höchst bedenklich. Tut mir einen Gefallen und werft diese scheiß Dinger weg. Nicht? Dann halt nee. Denn aber auch nicht heulen, wenn es irgendwann mal Probleme gibt, ne? Ich brauche Hilfe. Ich habe das Privacy-Handbuch im Dezember übernommen, weil die Person, die das vorher betrieben hat, eben nicht mehr weiterkam. Habe ich auch keinen Kontakt mehr zu der Person. Wenn wir Firefox noch weiter nutzen können und wollen, suche ich Wesen dafür, die sich um eine schöne User.js kümmern, wo eben so ein paar Privacy-Einstellungen sind. Ich weiß, dass sehr viele Leute das nutzen. Also das wäre schön, wenn ich da Hilfe mitbekomme. Das sind derzeit händisch geschriebene HTML-Dateien. Ich sehe zu, dass ich das Ganze irgendwie auf einen Doku-Wiki habe ich mir angeschaut, setzt Cookies, bin ich kein Freund von. Ich werde mir mal Hugo ansehen, mal schauen. Wenn ihr da Empfehlungen habt, mitwirken wollt, meldet euch gerne. Ich bin da echt dankbar. Ich habe auch eine Menge Mails reinbekommen, die liegen leider noch ungelesen rum. Ist eine Baustelle, die bei mir ist und ich hoffe, dass ich da Interessenten für finden. Genau, hier habe ich eine Auflistung von Relays, die ich betreibe oder bei meiner Partnerin halt mitbetreibe, weil ich die Kiste dazu angemietet habe und bezahle. Wenn ihr wollt, könnt ihr die bei euch in eine Tor-Assi reinschreiben. Bridges sind am C3D2-Stand, die habe ich ausgedruckt mitgebracht. Wenn ihr die von mir nutzen wollt, wenn ihr sagt, ihr vertraut mir, kann ich euch welche geben. Aber die habe ich hier nicht auf den Folien. So, als Abschlusswort habe ich noch ein Zitat. Die unbeobachtete private Kommunikation schafft keine rechtsfreien Räume im Internet, wie Demagogen des Überwachungsstaates immer wieder behaupten. Die private Kommunikation ist ein grundlegendes Menschenrecht, das uns zusteht. Nach den Erfahrungen mit der Diktatur Mitte des letzten Jahrhunderts findet man dieses Grundrecht in allen übergeordneten Normenkatalogen von der UN-Charta der Menschenrechte bis zum Grundgesetz unserer Bundesrepublik. Ich hoffe, dass ihr Notes betreiben wollt.
Vielen, vielen herzlichen Dank, Sam.
Und sorry, ich wollte eigentlich mit der Demo noch zeigen, dass die Bridge läuft. Das wird sie.
In Anbetracht der Zeit noch eine kurze Frage ins Publikum. Ein, zwei Fragen können wir. Da sehe ich die erste Hand. Komme ich mal ganz kurz oben rum. Und eine zweite Hand könnte ich noch, aber dann wäre es das auch.
Och nö, warum ist... Achso, ich habe ein Tor-Demon noch gar nicht gestartet. Die Bridge kann noch gar nicht laufen.
Also wenn ich jetzt bei mir zu Hause zum Beispiel ein Relay betreiben möchte,
ja.
Und keine Ahnung, das Ding zieht die ganze Zeit Traffic. Man hat zwar eigentlich unbegrenzt Traffic, aber kann der Hoster oder dein Anbieter irgendwie mal zu dir kommen und dich fragen, warum du jetzt da plötzlich 2 Terabyte an Upload oder an Bandbreite verbraucht hast? Oder kommt das vor?
Mir noch nie untergekommen.
Okay. Und die zweite Frage. Wenn ich jetzt eine Exit-Node betreiben sollte, dann begebe ich mich anscheinend in ganz gefährliches Territorium, oder? kann ich da auch sagen, okay, der Traffic, was da gerade passiert ist, oder wenn doch mal irgendwie Behörden zu einem kommen oder man einen Brief bekommt,
ja, kann man das sagen, ist noch
das ist eine Exit-Node?
Das ist noch mein extra Talk, mindestens wert. Das Problem ist, dass du dann gegenüber dem Clearnet halt mit deinem Arsch dahin hängst und das halt eine Menge Probleme geben kann, wenn es eben doch Wesen gibt, die Tor nutzen, um kriminelle Dinge zu...
Also, kann man sich da nicht rausreden? Oder schon, aber es ist nicht so leicht.
Es ist verdammt schwierig. Schau mal bei MediaCCC nach, da gibt es ein paar Talks zu das Wo-Wesen auch Hausdurchsuchung hatte. Also es ist empfehlenswert, sich da einen Verein zu gründen oder einen vorhandenen Verein zu nutzen, der auch Bock hat, das Ganze mit zu unterstützen, da auch anwaltlich mitzuhelfen. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Fahrwasser.
Okay.
Und ich habe die Sorge, dass es schlimmer wird, so wie es aktuell politisch hier aussieht in Europa. Aber mit Non-Exits keine Probleme bisher gehabt. Ich habe viele Personen gefragt.
Gut, also erstmal ganz danke für den Vortrag und auch von mir nochmal das Werben. Leute, betreibt sowas. Die Menschen auf der ganzen Welt freuen sich, das zu nutzen. Und meine eigentliche Frage ist, ich habe gerne diesen Command-Line-Monitor NYX früher benutzt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. NYX und irgendwie funktioniert er nicht mehr, wo ich den betreibe. Und ist das tot oder?
Also nach dem, was ich mitbekommen habe, wird nicht mehr weiterentwickelt. Deswegen habe ich es auf den Folien noch nicht mehr draufstehen. Also ich habe auch mal nachgeschaut, wann da der letzte Commit war. Und das ist schon ein paar Jährchen her. 6 Jahre. Deswegen habe ich es auch nicht mehr mit drauf.
So, noch eine Frage von mir. Wie steht Snowflake dort mit drin? Also das ist ja auch vom Tor-Projekt sozusagen um...
Ja, empfehle ich auch zu nutzen. Alle, die das mit nutzen, großes Lob. Ich habe es jetzt nicht in den Folien mit drauf, weil es ist so einfach einzurichten, das bekommen wir alle hin. Also wenn ihr Snowflake als Bridge mit betreiben wollt, es ist wirklich verdammt einfach. Das läuft im Browser mit über WebRTC. Wenn ihr keinen Bock habt, irgendwie einen Relay oder eine Bridge aufzusetzen, aber sagt hier zumindest einen Browser-Add-on, den nimmt Snowflake. Damit ist auch schon viel geholfen. Zeit ist rum, ne?
Ja, genau. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank an alle, die gekommen sind. Und dann geht's hier um 13 Uhr gleich weiter.